Der Bachelor.
Die Bachelorette.
Bachelor in Paradise.
Sommerhaus der Stars.
Big Brother.
Prince Charming.
Are You the One?
Love Island.
Temptation Island.
Temptation Island VIP.
Germany's Next Topmodel.
DSDS.
The Voice of Germany.
Ex on the Beach.
Beauty and the Nerd.
Und viele, viele weitere. Man merkt es, man kann sich vor den Formaten kaum retten. Reality TV ist omnipräsent. Und darum geht's in unserer neuen Folge. Hi, heute bin ich wieder da, die Kimbi, und unser Neuzugang, der Tim.
Hi Kimbi, na, worum geht's heute?
Ja, also es geht um Reality TV oder auch auf Deutsch Realitätsfernsehen. Also das Thema an sich interessiert mich ja schon länger und ich bin letztens halt erst wieder drauf gekommen, wegen der neuen Reality-Formate auf Netflix zum Beispiel. Und obwohl ich selber kein Fan davon bin und das mir nicht wirklich anschaue, bin ich trotzdem fasziniert von diesem Format. Und es ist ja auch einfach nach wie vor eine sehr populäre Fernsehgattung. Bevor wir jetzt aber genauer auf die Hintergründe eingehen, ist die Frage natürlich, was ist Reality TV überhaupt? Was ist denn da so eine offizielle Definition? Da habe ich tatsächlich was gefunden. Mir hat vor allem die Definition von dem Kommunikationswissenschaftler Jürgen Grimm gefallen. Der definiert es als eine Programmform, die mit dem Anspruch auftritt, Realitäten im Sinne der alltäglichen Lebenswelten anhand von Ereignissen darzustellen, die das Gewohnte der Alltagsroutine durchbrechen. Er spricht da so von Ereignissen, die im Beruf oder in der Familie passieren, aber auch von einmaligen Ereignissen wie Hochzeit, Geburt oder so. Also es ist sozusagen ein Format, was nicht die Wirklichkeit als Ganzes präsentiert, sondern das zeigt den Alltag in Ausnahmesituationen. Und das fand ich irgendwie eine ganz passende Beschreibung so. Und die Geschichte ist da tatsächlich auch interessant. Das fängt nämlich alles schon in den 40er Jahren an. Natürlich in den USA, da war so dieses Format dieser versteckten Kamera. Damit hat es angefangen. Dann in den 50er Jahren kamen so die ersten tatsächlich Casting- und Talentshows. Miss America zum Beispiel. Und dann so das erste Reality-TV, wie wir es heute kennen, kam dann in den 70er Jahren mit so einer Sendung An American Family, die eine Familie begleitet hat in dem Prozess einer Scheidung. Und ja, in den 80er Jahren kamen noch voll viele andere Arten dazu. Und in den 90ern, also 1999, war sozusagen der Zenit mit Big Brother, die so die bis heute wohl erfolgreichste Reality-Show ist. Und seitdem ging es halt total ab. Jetzt gibt's alles Mögliche, ganz viele verschiedene Arten. Aber zu den Typen kannst du uns ja vielleicht mehr sagen.
Ja, da hast du fast schon ein bisschen vorausgegriffen. Genau, ja, Reality TV ist nicht gleich Reality TV. Es gibt verschiedene Arten davon. Ganz bekannt sind natürlich Spielshows wie Big Brother oder Sommerhaus der Stars, bei denen Kandidaten auf engem Raum zusammenleben und verschiedene Aufgaben bestehen müssen und am Ende gewinnt eine oder mehrere Personen. Natürlich gibt es Dating-Shows wie den Bachelor, die Bachelorette oder Love Island, bei denen Kandidaten die große Liebe suchen, sage ich mal so. Dann gibt es natürlich Casting-Shows wie Deutschland sucht den Superstar oder die Voice of Germany, bei denen die Leute als Talent durchstarten wollen. Es gibt auch Makeover-Shows, bei denen Leuten geholfen wird, was aus ihrem Leben zu machen sozusagen. In Deutschland zum Beispiel war die Supernanny mal eine Zeit lang da oder Sendungen wie Queer Eye gibt es auch. Eine Form ist natürlich auch noch die versteckte Kamera, wie du auch in der Geschichte schon erwähnt hast. Und den Aspekt der Scripted Reality kann man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Also Sendungen wie Berlin Tag und Nacht, bei denen eben vorgetäuscht wird, dass eine Realität herrscht, wobei eigentlich alles nur Schauspieler sind.
Ja, interessanterweise hat sich das anscheinend auch nur entwickelt, weil es irgendwann einen Mangel an Darstellern und so authentischen Situationen gab. Und deswegen war das sozusagen wie so ein Ersatzprodukt. Und das funktioniert tatsächlich sehr ähnlich. Wir reden heute aber hauptsächlich über die Formate, die nicht gescriptet sind. Also Tim, wie sieht's aus? Schaust du dir sowas an?
Ich muss zugeben, manchmal schon, nie irgendwie in ganzer Länge. So eine Folge dauert schon sehr lange. Ich schaue gern Zusammenfassungen auf YouTube von manchen Formaten.
Oh ja, die Parodien habe ich auch immer sehr geliebt. Ja, bei mir persönlich ist es eher so, ich bin halt voll kritisch, aber auch erst kritisch geworden. Als Kind oder als Jugendliche war das irgendwie schon auch teilweise normal, sich das anzuschauen. Vor allem halt sowas wie Germany's Next Topmodel hat man sich einfach angeschaut. Und ja, auch die Supernanny.
Was halt so lief, ja.
Ja, genau, man musste ja auch am nächsten Tag in der Schule drüber reden. Aber jetzt mit dem Alter bin ich da sehr viel kritischer geworden. Ich meine, es hat sich auch verändert, aber ich frage mich einfach trotzdem. Also, weil es ja echt ziemlich trashig ist und manchmal auch ein bisschen problematisch. Wieso sollte ich mir sowas noch anschauen?
Ja, wir haben euch gefragt, ob ihr Reality-TV-Formate anschaut. Ein Viertel von euch hat gesagt, ja, verpasse ich nie. Während der Rest gesagt hat, nee, das ist totaler Blödsinn. Wir wollten aber außerdem noch wissen, warum solche Formate von euch geschaut werden. Und da waren die Gründe unter anderem, dass man sich selbst nicht so dumm vorkommt, so blöd es klingt bei manchen Formaten. Oder dass man sich mit Freunden und Freundinnen darüber austauschen kann. Vielleicht sogar das zusammenschaut in Corona-Zeiten über Skype und Co. Oder dass jetzt beim Beispiel amerikanisches Reality-TV sehr viele Luxusprobleme einfach gezeigt werden. Die Leute haben einfach andere Probleme als die realen Menschen von nebenan. Also
ich verstehe natürlich auch den Unterhaltungswert dabei. Aber wir haben Expertinnen gefunden, die uns das noch viel besser erklären konnten.
Unter anderem haben wir mit Nicole Liebers gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Medien- und Wirtschaftskommunikation. Und sie hat uns ein bisschen Gründe erzählt, warum Leute Reality-TV schauen.
Natürlich ist ein Grund, wieso Leute Reality-TV schauen, Voyeurismus. Ne, das spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Also quasi die Neugierde und Lust, da andere Leute zu beobachten. Und da kommt dann auch natürlich, weil oft im Reality-TV halt nicht alles nach Plan läuft für die Leute, auch mal so ein Stück Schadenfreude mit dazu. Ne, das macht uns dann vielleicht auch einfach Spaß.
Neben dem Voyeurismus gibt es natürlich auch noch den Grund, dass man sich vielleicht ein bisschen vergleicht mit den Leuten. Nicole Liebers erklärt uns das genauer.
Also bei Reality-TV sind ja ganz oft einzelne Personen aus dem Alltag inklusive ihrer Stärken und auch ihrer Macken oder Schwächen da im Vordergrund. Das sind also ganz oft ganz normale Leute in Anführungszeichen und auch keine Promis. Ne? Und das ermöglicht ganz besonders stark, dass man sich vergleichen kann. Und so soziale Vergleichsprozesse können, wenn man es jetzt vereinfacht sagen möchte, auf zwei verschiedene Arten und Weisen ablaufen. Nämlich einmal aufwärts gerichtet, wenn jemand in irgendwas besser ist als wir, oder eben abwärts gerichtet, wenn wir uns überlegen fühlen, wenn wir irgendwie besser sind. Und gerade letzteres passiert halt beim Reality-TV ganz oft, weil da eben auch Personen in ihren schwachen Momenten gezeigt werden. Und wenn wir uns da dann vergleichen und merken, hey, wir sind irgendwie besser als die Leute und überlegen, dann tut das unserem Selbstwertgefühl und damit auch uns gut.
Abgesehen von banalen Gründen wie jetzt, dass es vielleicht auch spannend ist, so eine Sendung, gibt es noch den wichtigen Aspekt der parasozialen Beziehungen. Was genau das ist und wieso es vielleicht sogar in Corona-Zeiten besonders dazu führt, dass man Reality-TV anschaut, hört ihr jetzt.
Man kennt es vielleicht, dass man da manchmal das Gefühl hat, man findet eine Person aus dem Fernsehen oder auch aus den sozialen Medien, muss nicht zwingend Fernsehen sein, ziemlich sympathisch, und da hat man sogar fast das Gefühl, man würde die besser kennen, als man irgendwie den eigenen Nachbarn kennt, und es ist fast so ein bisschen wie so eine Art Freund, oder es kann auch romantisch sein, ne? Und in der Forschung nennen wir das Ganze parasoziale Beziehung. Das sind wie so einseitige, ja, Freundschaften oder eben auch romantische Beziehungen zum Mediencharakter. Und die sind ein super starkes Motiv dafür, sich bestimmten Unterhaltungsmedien zuzuwenden. Und Reality-Fernsehen dürfte da halt ganz besonders prädestiniert dafür sein, weil wir hier eben mit Personen konfrontiert sind, die aus dem Alltag stammen, die wir so in der Realität kennen und die wir dann halt besonders authentisch und ähnlich zu uns wahrnehmen. Und da können wir uns die natürlich besonders gut als Freund oder auch romantischen Partner vorstellen. Das ist so ein bisschen umstritten, aber es gibt Studien, die halt darauf hinweisen, dass Leute, wenn sie halt selber irgendwie soziale Defizite haben, weil sie zum Beispiel schon älter sind und nicht mehr so einen großen Freundes- oder Familienkreis haben oder weil sie selber immobil sind oder wenig Hobbys haben, dass sie dann besonders stark parasoziale Beziehungen eben eingehen mit den Charakteren. Und da schwingt auch immer so ein bisschen die Idee damit, dass man da vielleicht auch ein bisschen soziale Kontakte kompensieren kann, ein Stück weit, ne? Oder das zumindest so als zusätzliche Alternative nutzen kann. Und das könnte natürlich jetzt in Corona-Zeiten ganz besonders wichtig sein für viele Leute.
Scham ist ja auch eine Emotion, die oft bei sowas ausgenutzt wird. Vor allem DSDS zum Beispiel wurde dafür kritisiert, weniger talentierte oder, ja, sagen wir mal, auffällige Bewerber bei den Auditions absichtlich bloßzustellen. Und das ist ja eigentlich was dann voll gegen die Menschenwürde geht. Auf der anderen Seite, bei Big Brother gibt es massive Einschränkungen in der Freiheit und Privatsphäre der DarstellerInnen. Und all das ist ja moralisch sehr zweifelhaft und würde auch gesetzlich eigentlich schon gegen Menschenrechte gehen. Aber die Loophole dabei ist natürlich, dass es immer Einverständnis von den DarstellerInnen gibt. Also legal kann man da gar nichts anfechten. Aber trotzdem ist die Frage nach der ethischen Rechtfertigung da.
Dazu haben wir auch Frau Liebers gefragt. Ja, das ist eine ganz nüchterne Angelegenheit, warum das alles erlaubt ist. Aber dazu erzählt sie jetzt etwas.
Es gibt halt bestimmte Richtlinien, die da irgendwie Medienschaffende berücksichtigen müssen, wie zum Beispiel, dass irgendein Jugendschutz eingehalten wird, sonst gibt es ja irgendwie eine Rüge. Solche Sachen oder das Recht irgendwie auf die eigenen Aufnahmen. Ich kann ja nicht einfach irgendjemand filmen und interviewen, ich muss das ja unterschreiben lassen von der Person, dass sie das möchte und ich das dann verwenden darf. Also sowas ist natürlich irgendwie wichtig und sowas ist auch nicht von der Hand zu weisen, aber solange das eingehalten ist, ist es halt rechtlich gesehen kein Problem. Und wenn es rechtlich gesehen kein Problem ist, plus gleichzeitig die Zuschauerschaft gibt, die das gucken möchten, ist das eigentlich unkompliziert, dass es die gibt. Es liegt in der Natur der Sache.
Ja, was mir gerade einfällt, was hat der ehemalige RTL-Chef mal gesagt? Ich glaube, Helmut Thoma war das. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Ja, genau. Ich fand das faszinierend und irgendwie sehr einleuchtend auch, als ich das gehört habe. Ja, weil man weiß auch inzwischen, dass RTL-TV, dass das halt Trash-TV ist. Wie sagt man das? Hartz-IV-TV ist auch so ein Begriff, der öfter gefallen ist. Ja, dass auch die Leute, die sich das anschauen, dass man die dann gerne mal halt dafür kritisiert. Aber es ist halt auch einfach so, dass diese Sendungen und diese Shows ein Produkt sind und die messen sich danach, wie gut die sich halt verkaufen.
Genau so funktionieren Medien, erklärt uns auch wieder Nicole Liebers. Sie sagt nämlich,
Medien funktionieren einfach folgendermaßen, solange das rechtlich nicht verboten ist. Und das ist super schwierig, glaube ich, das rechtlich zu verbieten. Und solange es halt Leute gibt, die das anschauen, der Publikumsmarkt ist für Medien super wichtig, weil die meisten Medien finanzieren sich über Werbung. Und die bekommen umso mehr Geld, je mehr Leute zugucken, weil umso mehr Leute gucken dann eben auch die Werbung.
Auch ein großer Punkt, der mir immer auffällt bei vielen von diesen Formaten, ist halt, dass es so einen krassen Sexismus gibt, der da halt voll durchgeht. Alleine die Tatsache, wie halt das Konzept vom Bachelor ist. Und es bedient halt auch super viele Klischees. Man hat voll die veralteten Rollenbilder und Schönheitsbilder. Und das ist halt einfach, finde ich, was in unserer heutigen Gesellschaft vermieden werden sollte oder halt ja sich weiterentwickeln sollte. Aber es gibt natürlich auch andere Formate. Ein positives Beispiel ist der Queer Eye. Das gibt es auch jetzt auf Netflix. Das habe ich selber auch angeschaut. Es ist Reality-TV, aber es ist halt so voll divers, voll queer-friendly, obviously. Und ich finde einfach schön, dass es so gut mit der Zeit geht. Ja, Tim, fallen dir noch Formate ein, die du cool findest?
Ich muss zugeben, ja, also ich gucke natürlich Sachen zur Belustigung. Und während der Recherche für diesen Podcast habe ich natürlich mich auch ein bisschen hinterfragt. Es stimmt schon, es sind schon auch einfach manche Sachen ein bisschen alt eingefahren, veraltete Rollenklischees, was du gerade alles gesagt hast. Aber zum Beispiel The Voice of Germany habe ich auch schon öfter mir gerne angeschaut, so als Beispiel für eine Castingshow, die ich immer ganz gut fand. Und wir haben auch mit jemandem gesprochen, der dabei war, nämlich mit June, die dieses Jahr bei The Voice of Germany teilgenommen hat. Und sie hat eine sehr positive Erfahrung dort gemacht.
Ich bin 39. Ich bin eine Musikerin, aber ich wollte ein bisschen mehr. Ich will trotzdem mehr haben. Also es hilft, wenn irgendjemand mich in Deutschland sieht und denkt, ah, sie rufen wir an, als Sängerin oder so. Und deswegen habe ich gedacht, ein Blind Audition wäre toll. Das habe ich geschafft und für das bin ich sehr, sehr dankbar. Im Sommer war ich ganz oft in Berlin zur Vorbereitung für Blind Audition. Ich muss sagen, die alle, wo da arbeitet, für The Voice of Germany, ProSieben, Sat.1, die waren wunderbare Menschen, sehr professionell und man fühlte sich wirklich besonders. Wir waren genannt als Talente, ja? Und die haben immer gesagt, ihr, woher seid ihr, seid alle gut, er hat alle Talente und man fühlte sich wirklich geehrt. Ja, es war ein sehr, sehr tolle Erfahrung, muss ich sagen.
Reality TV hat seinen Namen ja von der Realität, Doch wie real sind solche Programme eigentlich?
Also ich dachte zum Beispiel früher Frauentausche wäre real, aber wie ich rausgefunden habe, ist es auch nur Scripted Reality. Da fragt man sich, was ist bei den anderen angeblichen Reality-Formaten, was ist da real?
Ja, vor allem auch, ob die Menschen wirklich so frei entscheiden, was sie sagen und anziehen und machen. Ich habe das halt alles hinterfragt, weil ich mal so eine Serie geschaut habe. Die Serie heißt Unreal. Die gibt es auf Amazon Prime. Ja, da geht es halt um eine fiktive Bachelor-Show, die produziert wird. Und die Hauptdarstellerin ist eine von den Producerinnen. Und es geht halt so voll um darum, was hinter den Kulissen abgeht, wie die Producer halt auch auf die DarstellerInnen einwirken und halt anscheinend auch total viel manipuliert wird, total viel Wörter, denen in den Mund gelegt wird oder auch emotionale Ausbrüche provoziert werden. Also es ist halt schon sehr dramatisch und natürlich ist das auch nur eine Serie. Also man braucht sie nicht so ernst nehmen, aber es ist, finde ich, eine coole Ausführung von der Idee, was halt hinter den Kulissen noch so passieren könnte. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also eine definitive Empfehlung für die Serienjunkies unter euch.
Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Für mich als Reality-Riesenfan. Nee, aber die Sache ist ja, man fragt sich, warum eigentlich Reality-Formate, warum heißen die so? Wie wird da eigentlich Realität suggeriert? Das kommt ja nicht von ungefähr. Und dazu hat uns auch wieder Nicole Liebers ein bisschen was erzählt.
Ein so ein Klassiker wie so eine Illusion, eben dass Realität oder dass man sich wirklich in der Interaktion vielleicht auch findet mit Leuten, gemacht wird, ist, dass man eben direkt die Personen, die da gezeigt werden, in die Kamera sprechen, in die Kamera gucken, den Zuschauer damit verbal, aber auch körperlich adressieren. Ne? Da weckt dann das Gefühl, man wäre wirklich da. Dann ist viel irgendwie oft in privaten Räumen da von den Leuten gedreht. Also in so einer Casting-Reality-Show zum Beispiel ist es ja oft so, dass dann wirklich auch die Leute bei sich zu Hause gefilmt werden, in ihrem Umfeld und so. Und es gibt halt das Gefühl, dass man wirklich mit dabei ist. Und das sind halt so Faktoren, die, glaube ich, eben diese Realität da auch irgendwie suggerieren.
Ein anderer Punkt, der mich immer interessiert, sind dabei die DarstellerInnen und die Gründe, wieso die bei sowas mitmachen. Wir haben ja vorhin schon von June gehört und glücklicherweise konnten wir unsere Beziehungen spielen lassen und haben noch eine Kandidatin von Shopping Queen in Hannover gefunden. Ihr Name ist Sandra und sie erzählt uns jetzt, wie sie dazu gekommen ist.
Ich habe mich eigentlich immer schon für das Thema Mode interessiert, was aber auch daran liegt, dass ich halt so ein paar Fashion-Vibes in meinem Blut habe. Meine Mama ist Modedesignerin, meine Oma ist Schneiderin und wir haben schon immer ganz, ganz viel in der Richtung gemacht. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, eine eigene Kollektion auf den Markt zu bringen und das habe ich dann auch getan. Und ein paar Monate später hatte ich schon meine erste Fashion-Show hier in Hannover. Und da habe ich mich natürlich mit dem einen oder anderen Person unterhalten. Und da ist dann so ein bisschen das Thema Shopping Queen gefallen. Da ist so ein bisschen das erste Mal mein Interesse für diese Sendung geweckt worden. Ich habe mir die davor eigentlich nie angeschaut. Da habe ich dann aber angefangen, mir die Show wirklich mal anzuschauen und muss sagen, dass relativ schnell das Interesse geweckt war, da einfach selbst mitzumachen. Das sah nach einer Menge Spaß aus. Und ja, dann habe ich mich einfach beworben und das hat direkt geklappt. Aus welchem Grund? Natürlich aus eigenem Interesse, weil ich mir das auch zugetraut habe, dass ich das Ganze meistern kann und weil ich das auch einfach spannend fand mit den Kameras. Ich finde dieses Thema vor der Kamera zu stehen sowieso total toll. Das ist total meins. Und dann dieses Zusammenspiel aus Mode und Kamera fand ich gar nicht so schlecht. Und natürlich auch die Herausforderung im Gegenzug zu den anderen Frauen. Ich fand das einfach super spannend und habe davor noch nirgendwo in der Art mitgemacht. Also auch gar nicht, was Fernsehen und so angeht. Und deswegen Wegen, ja.
Und ähnlich wie die June hatte auch die Sandra ein sehr positives Erlebnis.
Tatsächlich wurden meine Vorstellungen übertroffen. Also die Dreharbeiten waren ja wirklich sehr, sehr lang, also eine ganze Woche. Und ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass vieles wirklich so lange dauert. Ne? Alles, was eben dazugehört, was man so als Außenstehender eigentlich so überhaupt nicht wahrnimmt. Zwischenschnitte und O-Töne, so das habe ich da zum ersten Mal kennengelernt. Und ich muss sagen, das fand ich total toll. Also es hat mich gar nicht negativ irgendwie überrascht oder so. Klar, ich war am Abend immer relativ müde, aber eher im Positiven, weil das halt echt eine tolle Erfahrung waren. Dadurch hat sich mein Interesse für diese ganze Fernsehwelt noch verstärkt, auch für die Modewelt, weil man sich ja dadurch, dass man mit den verschiedenen Teilnehmern den ganzen Tag verbracht hat und vor allen Dingen waren das ja auch Teilnehmer aus der eigenen Stadt, die man davor halt wirklich gar nicht kannte und da hat man dann auch die ein oder andere Freundin zugewonnen, ne?
Und da sie beim ersten Mal gleich so erfolgreich war, wurde sie nochmal für Shopping Queen des Jahres eingeladen und hat es quasi gleich ein zweites Mal gemacht. Also man kann sich denken, wie schön die Erfahrung für sie war. Sie sagt zwar noch, dass es teilweise sehr stressig ist, man muss ja zum Beispiel das Haus vorher putzen und aufräumen, weil da ja tatsächlich auch gefilmt wird. Da denkt man als Zuschauer, glaube ich, gar nicht so dran. Und auch der Zeitdruck beim Shoppen zum Beispiel ist sehr real, aber der Dreh war immer mit viel Spaß verbunden.
Also ich würde trotzdem immer wieder mitmachen. Es macht unglaublich viel Spaß, auf jeden Fall.
An dieser Stelle ein fettes Shoutout an Madeleine von der Redaktion. Danke fürs Connecten.
Also ich dachte früher ja immer, die Leute wollen nur ihre 15 Minuten Ruhm oder Geld machen. Einige Influencer profitieren ja auch tatsächlich von so gesteigerten Followern, zum Beispiel nachdem sie bei Love Island waren. Aber ich merke jetzt auch, dass Leute mitmachen aus ganz aufrichtigen Gründen, wie eben die Sandra zum Beispiel oder auch die June, die ihre Musikkarriere starten wollte.
Meine Musikkarriere wird nur besser nach meinem Blind Audition. Momentan ist Corona-Zeit, ist nicht so viel los, aber hoffentlich ab nächstes Jahr habe ich viele neue Kontakte gekriegt. So. Es hat mich viel geholfen.
Und auch aus soziologischer Sicht kann man Gründe für die Teilnahme erklären. Dafür konnten wir die Soziologin Professor Dr. Elke Wagner von der Uni Würzburg gewinnen und sie beleuchtet eine weitere Perspektive.
In der Soziologie ist dieses Thema oft ideologiekritisch beantwortet worden, so im Sinne eines Voyeurs, der es genießt, da zuzuschauen, wie andere Leute vorgeführt werden. Ich finde das aber weniger spannend. Man ist da immer schnell bei der ideologiekritischen, kulturpessimistischen Einschätzung dieser Formate. Mediensoziologisch interessanter zu sehen ist ja eigentlich, was da in diesen Sendungen passiert. Letztlich passiert ja nichts anderes, als wenn Leute ihre Smartphones benutzen, um Selfies zu machen. Es findet ein Medienwechsel statt. Es ist nicht mehr zum Beispiel jetzt beim Einsatz von Smartphones die Interaktion der Anwesenden, sondern es wird ein Medium dazwischen geschaltet. Und das verleiht der Interaktionsform eine andere Wertigkeit. Es verändert sich einfach etwas an einer Praxis, wenn da eine Kamera drauf schaut. Und das macht es für die Leute vielleicht so attraktiv, an solchen Sendungen teilzunehmen oder eben zum Beispiel sich mit einem Smartphone zu fotografieren. Also ich glaube wirklich, dass man da so Analogien ziehen kann, ohne die kulturpessimistisch einschätzen zu müssen. Warum machen dann Leute bei diesen Sendungen eigentlich mit? Was treibt die an? Da glaube ich eben wirklich, dass diese Idee, dass die Kamera eine Aktion, eine Handlung wertvoller macht und dass man da eine Besonderheit auf einmal darstellt, dass das wirklich ein Trigger ist für Leute, daran teilzunehmen. Es ist vielleicht bei sowas wie Schönheitsoperationen oder so Schönheitswettbewerben oder Hochzeitsshows plausibler noch, weil da eben die Kamera bei den Hochzeitsshows zum Beispiel, Jo Reichert hat darüber geschrieben, so eine Dauerhaftigkeit auch vermittelt, die bloße Heirat, die ja vom Problem der Scheidung bedroht ist, vielleicht gar nicht mehr leisten kann. Also Eheschließung findet ja immer vor Publikum statt, als Zeugenschaft. Wenn die Kamera das nochmal festhält, ist das nochmal ein größerer Beweis für die Ernsthaftigkeit dieses Ehebundes.
Ja, so habe ich das Ganze noch gar nicht betrachtet gehabt. Also man ist voll schnell in dieser üblichen Kritik mit, ja, ZuschauerInnen sind nur Schaulustige und die DarstellerInnen sind alle narzisstisch oder was auch immer. Aber diese neutralere, nicht so wertende Perspektive ist genauso schlüssig. Also, dass man das mit Social Media total vergleichen kann. Und auch die Tatsache, dass die Kamera, also vor allem eine Fernsehkamera, eine Situation oder auch die gefilmten auf ein höheres Level irgendwie bringt, dem mehr Wert gibt. Also hat es auf diese Art und Weise nochmal eine ganz andere Funktion, die mir vorher gar nicht so klar war. Und wenn ihr euch genauer dafür interessiert, haben wir euch auch nochmal die genannte Studie von Jo Reichertz im Infotext verlinkt. Für Studierende ist er online aufrufbar.
So, jetzt haben wir also nochmal Sachen gehört. Jetzt müssen wir langsam mal daran gehen, Fazit zu ziehen. Wir haben jetzt natürlich viel über den Kamm geschert. Nicht jede Sendung ist gleich, aber es ist auch, wie wir am Anfang gesagt haben, es gibt so viele Reality-Shows. Und was lernen wir jetzt daraus?
Es gibt natürlich viel Kontra, es gibt viel Kritik, die man ausüben kann, aber es gibt auch viele Punkte, die man vielleicht nicht so kritisch sehen muss. Wir haben von den Teilnehmern gehört, dass das eben durchaus positiv sein kann. Meiner Meinung nach, obwohl ich selber nicht diejenige bin, die sich vielleicht alles reinzieht und auch was dran auszusetzen hat, würde ich trotzdem sagen, ja, es hat seine Daseinsberechtigung.
auch zum Beispiel Schlagermusik ist jetzt mein Beispiel. Hasse ich persönlich total, finde, das hat überhaupt keinen musikalischen Anspruch und ist halt voll dieses Kommerzprodukt. Aber es hat eine Funktion. Es erfreut Leute, es bringt Leute zusammen. Ich bin auch bei Reality TV so, dass ich mir denke, ja, why not? Ich muss es den anderen ja nicht versauen. Ja, wie siehst du das, Tim?
Ja, ich stimme dir dazu in dem Punkt. Natürlich, es ist wirklich wahrscheinlich so ein Ding, das Leute zusammenbringt. Man tauscht sich drüber aus, man schaut die Sachen zusammen an. Auch wenn man dann manchmal vielleicht über die Kandidaten und Kandidatinnen lästert. Aber ich sag mal so, die meisten, die da teilnehmen, denke ich, wissen, worauf sie sich einlassen. Es gibt natürlich auch Extrembeispiele, jetzt bei Schwiegertochter gesucht zum Beispiel, wo das Ganze nicht so wirkt, dass die Leute wirklich wissen, worauf sie sich einlassen, wo einfach auch manipuliert wird. Da hat ja Jan Böhmermann mit seinem Vera-Fake das Ganze ein bisschen aufgedeckt, wie sehr da die tatsächliche Realität verzerrt wurde, die ja eh schon absolut übertrieben war. Und dann wurde noch mehr Sachen hinzugefügt. Gibt's ja auf YouTube anzuschauen. Worauf will ich eigentlich hinaus? Ich glaube, was wichtig ist, was wir jetzt alle daraus lernen können, wenn Formate problematisch sind, dann darf man die einfach nicht mehr anschauen. Wenn nämlich das alle machen, dann hören die irgendwann auf zu existieren. Es ist nur sehr unwahrscheinlich, dass das wirklich passiert, dass so viele Leute bestimmte Sachen nicht mehr schauen.
Für die Zukunft denke ich mir so, ich glaube, aussterben wird es eine lange Zeit nicht. Aber ich bin doch, sag ich mal, hoffnungsvoll und erwartungsvoll, dass es sich halt weiterentwickelt. Es kann sich natürlich auch negativ weiterentwickeln zu irgendwie noch krasseren, radikaleren Ideen. Es ist aber auch die Chance da, dass es, ja, besser wird. Es ist ein kontroverses Thema, es ist was, worüber es sich viel diskutieren lässt. Und das haben wir hiermit getan. Es bleibt, was es ist ein krasses Phänomen. Genau, ich bleibe kritisch, aber hoffnungsvoll und bin aber froh, dass wir ja darüber geredet haben.
Ja, ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. In diesem Sinne, tschüss und bis nächste Woche beim Podcast
970 Wave, dein Studi-Podcast.